Man muss gar nichts groß beitragen. Einfach fragen, wie geht's dir, wie fühlst du dich heute? Man muss gar nicht groß was von sich erzählen, wenn man selber halt nichts groß zu erzählen hat davon, wie man sich gerade fühlt, ja, weil das einfach keine großen Raum einnimmt, dann fragt man halt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema, Gefühlsblindheit. Ein super spannendes Thema, denn schätzungsweise 10% aller Menschen sind laut Studien nicht in der Lage, ihre eigenen Gefühle und die Gefühle anderer Menschen zu verstehen. Und das ist für Familien auf ganz unterschiedlichen Ebenen interessant. Ich habe mir die Emotionsexpertin und Sachbuchautorin Dr. Carlotta Welding eingeladen, um über möglichst alle dieser Ebenen einmal zu sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Welding.
Hallo.
Gefühlsblindheit, ganz ehrlich, ich kannte das Wort bis vor ein paar Monaten gar nicht. Und dann zu lesen, dass es einfach mal jeden 10. von uns betrifft, fand ich total krass erstmal. Vielleicht können Sie uns als allererstes einmal kurz erklären, was ist das überhaupt, Gefühlsblindheit?
Mhm. Ja, das ist auch tatsächlich total krass, dass dieses Wort so wenig bekannt ist und dennoch so viele Menschen betrifft. Was das ist, es ist ein Konstrukt, mit dem wir beschreiben den Umstand, dass eben 10% unserer westlichen Bevölkerung zumindest schlecht Emotionen erkennen kann bei anderen in den Kanälen, die wir eben zur Verfügung haben, um Emotionen auszudrücken, aber eben auch bei sich selbst die Emotionen schlecht verstehen kann, schlecht übersetzen können in Ausdruck. Und auch zu einem sogenannten external orientierten Denkstil neigen. Das heißt, die Menschen orientieren sich eben an Dingen in ihrem Denken, die externer Natur sind, ja, also messbar sind, sichtbar sind, greifbar sind und weniger mit inneren Prozessen. Das ungefähr beschreibt Gefühlsblindheit, beziehungsweise der Fachbegriff nennt sich Alexithymie. Und das kommt aus dem Griechischen und bedeutet sowas wie keine Wörter für Gefühle.
Okay. Wie ist es denn, also wenn ich das jetzt so höre, dann klingt das für mich erstmal so ein bisschen nach Autismus. Das war auch erstmal so das Erste, was ich dachte, okay, hat das was mit Autismus zu tun?
Es hat eigentlich erstmal nichts mit Autismus zu tun, so von der Genese her und von dem, als dass man es behandelt, weil in erster Linie der große Unterschied, Alexithymie, Gefühlsblindheit, ist keine Krankheit. Das ist nichts, was einen besorgt sein lassen muss. Das ist nichts, mit dem man zum Arzt muss. Das ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Bei Autismus ist das ja ein bisschen anders. Allerdings gibt es natürlich schon Schnittmengen. Also es gibt viele autistische Menschen, die gleichzeitig dadurch sozusagen oder zusätzlich oder nebenbei eben auch gefühlsblind sind. Andersrum ist das nicht der Fall. Ein gefühlsblinder Mensch ist längst nicht autistisch.
Wenn ich das so höre, klingt es trotzdem für mich irgendwie problematisch. Also wenn ich Gefühle bei mir nicht so richtig verstehen kann und auch bei anderen nicht so richtig verstehen kann, dann bringt das doch wahrscheinlich spätestens in Beziehungen, die ich habe mit den Kindern oder mit meinem Partner, meiner Partnerin, bringt es schon Probleme mit sich, oder?
Also es kommt natürlich darauf an, welchen Partner man sich wählt. Wenn ein gefühlsblinder Mensch mit jemandem zusammen sein möchte, der sehr emotional ist und dem das wichtig ist, für den das einen großen Stellenwert einfach im Leben einnimmt, dann ist es sicher schwierig. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich immer wieder Klienten habe, die sozusagen vom Partner geschickt werden, in Anführungszeichen, wo also die Beziehungsdynamik der Grund ist für die Kontaktaufnahme zu einer professionellen Hilfsperson. Also natürlich gibt es Probleme innerhalb von Beziehungen dadurch. Aber gefühlsblinde Menschen können absolut lange, stabile, feste Beziehungen führen.
Wie ist das denn in Familien? Also ich habe sie ja angerufen, weil ich das so spannend fand für Familien. Zum Ersten, also auf so ganz unterschiedlichen Ebenen, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe. Zum Ersten gibt es da draußen ja offensichtlich ganz viele Menschen, die selbst betroffen sind, die dann aber trotzdem Kinder großziehen und die denen ja trotzdem beibringen müssen, dürfen, wie Gefühle gehen. Und zum Zweiten gibt es viele, die einen Partner oder eine Partnerin haben, die betroffen sind. Und dann geht es ja auch noch darum, wie lernt man eigentlich Gefühle? Und das wäre so meine erste Frage, was so Kinder angeht. Ist das denn was Genetisches oder ist es schon ein Nicht-Lernen, wie ich Gefühle ausdrücke oder wie ich fühle?
Also hier muss man sagen, dass die Forschung da noch nicht ganz am Ende angelangt ist. Wo ist Forschung überhaupt jemals wirklich am Ende? Das ist ja auch das Schöne an Forschung, dass es dann immer weitergeht und sich neue Fragen auftun. Aber doch ganz genau lässt sich diese Frage nicht beantworten. Im Moment geht man erstmal in der Gefühlsblindheitsforschung davon aus, dass es wie so oft beides ist, also dass es genetische Prädispositionen gibt, aber dass es auch eine Frage der Umgebung ist, also des Aufwachsens. Und da wissen, das ist ja gut belegt und auch erforscht, dass das emotionale Lernen eben ein Lernen ist. Und da lernen wir eben in der frühen Kindheit, wie Sie gerade gesagt haben, wie Emotionen gehen. Und das ist auch belegt durch Studien, dass es bei gefühlsblinden Menschen eben an dieser Stelle Defizite gab, häufig zumindest.
Ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen, wie man Kindern hilft, Gefühle zu lernen und ausdrücken zu lernen. Aber zunächst interessiert mich mal, oder ich glaube, ganz viele interessiert, die jetzt so zuhören, wie erkenne ich denn überhaupt, ob ich betroffen bin, ob mein Mann betroffen ist, ob vielleicht schon mein etwas älteres Kind betroffen ist? Wie merkt man das?
Also in meiner Erfahrung mit gefühlsblinden Menschen, also in dem Kontakt mit ihnen, also man kann natürlich immer darüber sprechen, was man gelesen hat, was die Theorie sagt und so, aber es hilft einem ja dann doch mehr, gerade jetzt bei so einer Frage zu schauen, wie ist es denn, wenn man auf jemanden trifft, der gefühlsblind ist oder gewesen ist. Auf mich machten die Menschen, das ist auch häufig beschrieben worden, auch von anderen Personen, auf mich machten diese Menschen einen relativ kühlen Eindruck, einen relativ sachlichen, einen relativ konzentrierten, einen relativ aufs eben Wesentliche konzentrierte. Man würde sowas vielleicht als Kopfmensch beschreiben. Wenig die Neigung jetzt zu beispielsweise sehr engagiertem Smalltalk, der nicht der Sache beiträgt. Ein bisschen was ist dabei, hatte ich immer den Eindruck von der Suche nach, okay, was ist jetzt das Wichtige? So, worum geht es jetzt hier gerade?
Auf den Punkt-Typen.
So ein bisschen, ja. Und das ist ja nicht unbedingt was einem im Weg steht im Leben. Es gibt ja viele Menschen, die würden sich das vielleicht wünschen, die Fähigkeit, schneller zum Punkt zu kommen. Oder auch im Partner sich das wünschen, dass der mal schneller zum Punkt kommt. Das heißt, es ist gar nicht, das möchte ich auf jeden Fall betonen, es ist auf jeden Fall nichts Negatives. Ne? Mhm. Natürlich entgehen diesen Menschen ja all diese Facetten und Zwischentöne, die das Leben bereithält, wenn man eben Gefühle hat und sieht und lebt. Ja? Aber jedem Menschen das Leben, was ihm eben irgendwie zu ihm passt, ja.
Aber kann man das richtig messen? Also wenn man jetzt diesen Eindruck hat, okay, vielleicht gehöre ich dazu, kann man das messen? Und zweite Frage, bringt das was?
Also es gibt ganz viele Tests. So in der Psychologie nimmt man dann ja häufig diese Selbstauskunftsfragebögen. Die haben eben alle den Mangel, dass eine Person, die unter Verdacht steht, unter ein psychisches Syndrom zu fallen, jetzt Auskunft geben muss über sich selbst. So, wie gut soll das schon funktionieren? Aber okay, damit können wir uns abfinden, beziehungsweise das berechnet man dann eben sozusagen mit. Wir haben ganz viele Selbstauskunftsfragebögen zum Thema Alexithymie. Zwei davon sind am ehesten die gut erprobt sind und sehr verbreitet sind. Das sind relativ, also der eine vor allem besteht beispielsweise nur aus 20 Fragen.
Der ist auch in Ihrem Buch drin, ne? Das Buch heißt Fühlen lernen und da findet man den drin.
Genau, genau. Den findet man aber auch online. Toronto Alexithymia Scale, TAS. Und die Kurzform davon ist TAS-20, eben wegen dieser 20 Items. Daran lässt sich schon mal ganz grob so eine Richtung erkennen. Wir haben im Moment noch nicht das ganz ideale Messinstrument für Alexithymie. Es gibt beispielsweise aber auch Fragebögen, die eben nicht den Betroffenen zu Rate ziehen, sondern seine Umgebung. Das ist nochmal ein ganz anderer Zugang dazu. Observer Alexithymia Scale kann man da googeln, OAS. Mit Sicherheit wird da aber auch in den nächsten, sagen wir mal, 10 Jahren was Neues kommen, könnte ich mir vorstellen.
Aber macht es Sinn für die Betroffenen, das zu schauen, ob sie es haben? Also hilft das denen selbst auch, sich selbst in der Umwelt besser zu verstehen?
Ich bin ein Riesenfreund davon, das zu wissen. Also ich bin nicht unbedingt ein Freund von diesen Tests konkret, aber zu wissen, wer man ist, finde ich total gut und finde ich extrem hilfreich. Das heißt nicht, dass man alles ändern muss oder alles, was als negativ dann auffällt, eliminieren muss. Aber im Verständnis der eigenen Person, im Umgang mit den anderen, hilft das enorm, das zu wissen.
Mhm. Glaube ich. Sie haben das gerade schon so angedeutet, dass es eigentlich schon oft in der Biografie der Menschen, die das betrifft, irgendwas gab, was nicht so optimal gelaufen ist, was das Thema Emotionen angeht. Können Sie das nochmal genauer erklären? Was sind so Dinge, was ist so eine typische Kindheit eines Menschen, der Alexithym ist? Sagt man das so? Alexithym? Oh, wow.
Gibt es natürlich viele mögliche Szenarien.
Ja, kann man wahrscheinlich gar nicht so pauschal sagen. Ne? Das ist so die typische Kindheit.
Ist schwierig. Aber ich sag mal ein paar Sachen, die nicht vollkommen fern liegen. Eltern, die das selber nicht gelernt haben. Auf jeden Fall. Eltern, die sogar aufgezogen worden sind in einem Milieu, wo vermittelt wurde, dass gehört sich nicht oder das ist uns zu viel oder damit gehst du in dein Zimmer oder auch diese Klassiker, diese Indianer kennt keinen Schmerz. Also diese ganzen altmodischen Erziehungsideale, was Emotionen angeht, aber auch psychische Erkrankungen bei den Eltern, also depressive Elternteile oder suchterkrankte Elternteile, die sozusagen gar nicht das Kind auf dem Schirm haben können, gerade mit seinen Regungen. Abwesende Elternteile, ja, das fällt sozusagen unter diesen Begriff emotionale Vernachlässigung. Ja. Das ist ein großes Emotional Neglect kann man auch, findet man richtig viel Forschungsergebnisse zu. Und das hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung von Alexithymie. Muss natürlich nicht so sein. Mhm. Ja? Nicht jedes emotional vernachlässigte Kind wird gefühlsblind, aber ist auf jeden Fall ein Risiko.
Und kann ein Elternteil ausgleichen, was das andere da nicht so geben kann?
Absolut.
Ja.
Das wissen wir auch aus ganz vielen anderen Zusammenhängen, wenn ein Elternteil stirbt. Wenn ein Elternteil gewalttätig ist, wenn ein Elternteil psychisch krank ist. Kind braucht erstmal eine Bezugsperson. Das natürlich geht es immer besser, aber wenn eine Bezugsperson da ist, die diese ganzen wichtigen Aufgaben übernimmt, dann ist das rettend für das Kind. Mhm.
Ja, glaube ich. Ich frage mich gerade so, wie lernen Kinder Gefühle? Ich habe gerade überlegt, was wir eigentlich zu Hause so machen. Ich weiß, dass ich meine Kleinsten immer schon gefragt habe, was sagt dein Herz gerade? Und dann sagt mein Jüngster immer, ist glücklich oder ist traurig. So. Aber wahrscheinlich ist ja Gefühle lernen auch so ein bisschen wie Vokabeln lernen, oder? Also ich muss ja etwas, was sich auf eine Weise anfühlt, muss ich ja erstmal lernen, welches Wort kriege ich dafür. Und dafür muss ich ja fast in den Austausch gehen, weil das kommt ja nicht aus mir heraus. Dazu muss ich das ja erstmal beschreiben, oder? Oder jemand muss es lesen können.
Mhm. Absolut, absolut. Ja, ganz genau. Sie haben das schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Wir kommen nicht damit auf die Welt, das alles zu verstehen in uns. Das sehen wir an Säuglingen, die schreien die ganze Zeit. Und dann irgendwann entwickelt sich so ein kleines Lächeln Und das heißt, wir haben eine rudimentäre Unterscheidung zwischen positiv und negativ. Ja, das ist auch sozusagen das Urstadium von Gefühl, ist hingezogen sein, abgestoßen sein. Das können wir auch in Bakterien beobachten. Die fühlen sich auch von etwas hingezogen und von etwas abgestoßen. Ja, das ist die Urform von einem Gefühl. Und dann irgendwann kommen kompliziertere Gefühle dazu. Ja, Neid, Scham, Stolz. Das ist total schwierig. Ja? Wie soll man sowas verstehen? Es fühlt sich irgendwie, Stolz fühlt sich anders an, als wenn man gerade ein tolles Weihnachtsgeschenk bekommen hat. Aber irgendwie auch ein bisschen ähnlich. So, was ist da der Unterschied? Und das können Kinder nicht alleine entschlüsseln. Und dafür braucht man, oder nicht Mann, sondern das Kind, jemanden gegenüber, der sieht, was in dem Kind gerade vorgeht. Der muss das nicht hundertprozentig deuten können, aber der muss Angebote geben. Der muss sehen, da ist irgendwas, könnte es dies und jenes sein. Schau mal, fühlt sich das gerade so und so an? Ich bin zum Beispiel stolz, wenn nicht dies und jenes. Oder bist du vielleicht gerade ängstlich? Schau mal, wenn ich ängstlich bin, dann fangen meine Hände immer an zu schwitzen. Und dann versuche ich dies und jenes als Lösungsstrategie. Also es beginnt sozusagen darin, in dem Erkennen, was los ist, in dem Lokalisieren, wo ist das Gefühl, in dem Benennen des Gefühls. Mhm. Und das alles trägt ja dazu bei, dass das Kind spürt, okay, ich bin willkommen damit, es ist wichtig, es wird darüber gesprochen, also ist es offensichtlich in irgendeiner Form wichtig. Es ist so relevant, dass meine Bezugsperson das thematisiert. Das heißt natürlich nicht, dass wir bei jedem Mundwinkelzucken jetzt direkt eine Sitzung abhalten müssen miteinander. Das meine so. Aber es wird zumindest regelmäßig über Gefühle gesprochen. So, das heißt, es ist wichtig, was in mir vorgeht. Ja? Genau, das ist das eine. Und dann aber im nächsten Schritt geht es natürlich auch darum, okay, was mache ich jetzt damit? Was mache ich denn mit diesem Gefühl? Das Gefühl fordert uns immer dazu auf, irgendwas zu tun. Und das auch dem Kind zu erklären oder eigentlich einfach auch nur vorzuleben. Was macht man denn jetzt damit? Was macht man denn, wenn man traurig ist?
Das finde ich gerade voll spannend, weil man, also ich kenne das auch von mir selbst, ich habe schon immer ein komisches Gefühl, wenn ich vor den Kindern traurig bin. Also ich weiß vom Kopf her, dass es schon okay ist und ich erkläre es ihnen dann und sage, guck mal, du bist auch manchmal traurig und ich muss das jetzt ganz kurz einmal rauslassen und dann geht es mir auch wieder gut. Aber es ist immer noch in mir drin, so dieses, eine Mama kann sich doch jetzt nicht hier hinsetzen und traurig sein. Das ist immer noch so ein verbotenes Gefühl, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen 80er-Jahre-Erziehung, die wahrscheinlich in uns drin hängt. Aber wie würden Sie das sehen? Darf man, soll man vor den Kindern diese Gefühle auch zeigen?
Ich denke, das ist okay. Ich glaube, Kinder ängstigt das oder verunsichert das, wenn sie sehen, meine Bezugspersonen haben Gefühle, mit denen sie nicht umgehen können. Das ist, glaube ich, erschütternd. Also lieber sozusagen reguliert und meinetwegen auch regelmäßig weinen, als ein totaler Zusammenbruch. Lieber regelmäßig kontrolliert laut werden als Instrument, als einen Wutausbruch haben den Kindern gegenüber. Also ich glaube, das Kind kann total gut ab zu sehen, Mama ist gerade wütend, Mama ist gerade traurig. Und dann zu sehen, okay, Mama weiß aber auch, was sie dann macht und weiß, wie sie da rauskommt. Und Mama ist am nächsten Tag genau die gleiche. Das zerstört überhaupt nichts. Es ist gar nichts passiert. Es ist gar nichts Schlimmes. Ja, Mama war einfach nur traurig eine Weile.
Da können Sie auch im Modell dann lernen, wie Sie es das nächste Mal vielleicht machen können.
Ne? Genau, ist total, eigentlich total wertvoll auch für die Kinder.
Ja, finde ich gut. Wie ist das denn, wenn man selbst jetzt so merkt, okay, ich selbst habe meine Probleme mit Gefühlen, ich komme da gar nicht so richtig ran. Wie kann ich dann trotzdem meinen Kindern das Handwerkszeug dafür geben, damit vielleicht besser zurechtzukommen? Gibt's da, kann man mit Büchern arbeiten oder braucht es da wirklich Menschen, die das zeigen? Also, haben Sie da einen Tipp?
Das kommt natürlich darauf an, was man da als Niveau sich als Ziel setzt. Ich glaube, ganz weit kommt man schon, wenn man selber das nicht so intuitiv drauf hat, über Gefühle zu sprechen, Gefühle zu zeigen. Also beispielsweise, wenn man auch nicht einfach intuitiv drauf hat, das Kind in den Arm zu nehmen, zu küssen, zu sagen, dass man es liebt und so weiter, diese ganzen Chosen, dann kommt man schon ziemlich weit, wenn man einfach sagt, okay, ich kann das nicht so gut und es ist auch nicht so richtig mein Ding. Ja, viele gefühlsblinde Menschen fühlen sich auch ein bisschen unwohl in diesen Momenten, wenn das dann trotzdem an sie herangetragen wird, so das Thema Gefühle. Ich fühle mich damit unwohl. Ich möchte eigentlich meinem Kind ermöglichen, dass es mit diesem Thema besser zurechtkommt. Also frage ich. Einfach fragen. Man muss gar nichts groß beitragen. Einfach fragen, wie geht's dir? Wie fühlst du dich heute? Man muss gar nicht groß was von sich erzählen. Wenn man selber halt nichts groß zu erzählen hat davon, wie man sich gerade fühlt, ja, weil das einfach keine großen Raum einnimmt, dann fragt man halt.
Entwickelt man dann selbst mit den Kindern auch so ein bisschen noch so eine Kompetenz oder ist es vorbei, wenn man das als Kind nicht gelernt hat? Also ich stelle mir das gerade so vor, wenn man die Kinder fragt und die Kinder antworten, vielleicht kann man da selbst auch noch mal so ein bisschen in die Schule gehen, oder?
Also ich erlebe tatsächlich beides. Ich erlebe Fälle von Menschen, die wirklich gedacht haben, ihr Leben sei mehr oder weniger gelaufen. So, also Menschen Ende 60, ne, die auf einmal wirklich wie ein regelrechtes Erweckungserlebnis haben in ihrem Leben, jetzt nicht durch mich, ja, aber in irgendwas führt sie dazu, und die auf einmal wirklich wie ihr Leben nochmal neu starten und wo natürlich auch ganz, ganz viel Traurigkeit darüber dann aufkommt, wie viele Jahre in so einem Modus von Emotionen nicht da sein lassen oder nicht sehen können, verstrichen sind schon.
Was löst sowas dann aus, dass sowas dann plötzlich so aufbricht? Ist das eine Bereitschaft oder?
Also in den Fällen, die ich jetzt erlebt habe, ist es beispielsweise das Aufhören mit der Erwerbstätigkeit, also der Rentenbeginn, ist so ein Faktor, denke ich schon, der einfach bei vielen Menschen unter anderem vielleicht auch initiiert, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Es ist einfach ganz viel Zeit auf einmal da und Energie. Mhm. Teilweise geht dann ja auch Trennungen manchmal damit einher, weil Paare eben nicht damit zurechtkommen, dass auf einmal der Partner zu Hause ist. Ja? Sind so Momente, wo manche Menschen einfach nochmal so ihr ganzes Leben so Revue passieren lassen. Und das zum Beispiel, ja.
Ich dachte gerade so, ist das eher ein Ding, was auch Männer betrifft, Gefühlsblindheit, oder ist das so 50-50?
Das ist tatsächlich mehr 50-50, als man jetzt so vielleicht denken würde. Also es gibt wohl in manchen Studien einen kleinen Überhang bei den Männern, aber ja, wirklich kaum merkbar. Da müsste man wahrscheinlich auch noch mal einige Studien machen, um das wirklich genau zu prüfen. Aber es ist nicht so sehr geschlechterbedingt.
Ich hätte jetzt so gedacht, in manchen Familien, gerade so bei der älteren Generation, habe ich auch so den Eindruck, da werden Gefühle ja so ein bisschen outgesourced. So nach dem Motto, ach, da geht es um Gefühle. Mm. Frau, geh du mal ran. Ruf du mal das Kind an. Wenn es jetzt um Handwerkersachen geht, mach ich. Und wenn es um Gefühle geht, dann mach du. Das heißt, Frauen sind wahrscheinlich ja auch viel geübter im Umgang mit Emotionen. Wenn ich auch so, Freundinnen reden ja auch oft auf einer ganz anderen emotionalen Basis als Männer. Da dachte ich gerade, es ist vielleicht auch eine Übungsfrage, aber das scheint ja dann gar nicht so der Aspekt zu sein. Ne?
Also, dass es eine Übungsfrage ist, das denke ich schon. Also ich bin überzeugt davon, dass man, auch wenn man vielleicht schwierigere, auch genetische Startbedingungen hat, dass es trotzdem nicht zu spät ist, jemals sich das vorzunehmen, da anders sich ein bisschen auszurichten sozusagen. Das denke ich schon. Und da ist mit Sicherheit Übung ein Faktor, gerade auch, um diese Hemmungen abzubauen, weil gefühlsblinde Menschen ganz lange ja nichts wissen davon, dass sie gefühlsblind sind. Und da, das ist auch das, was wir eben schon hatten, ist es ganz hilfreich, das erstmal zu verstehen. Ah, das ist ein Ding. Ah, okay. So, ich bin nicht irgendwie, ich als einzige Person auf der ganzen Welt bin irgendwie komisch, so. Oder was heißt, oder anders, ja, sondern das ist ein beschriebenes Ding, ja. Okay, da reihe ich mich jetzt ein, da habe ich vielleicht Hilfe, da habe ich Foren, da habe ich Gleichgesinnte, da habe ich Hilfe. Und diese Menschen haben auch ganz häufig diese Hemmungen dadurch, weil sie immer das Gefühl haben, enttäuscht enttäuscht zu haben in diesem Bereich. Ja, die haben sicherlich schon erlebt, dass jemand ihnen sagt, hey, Mensch, du sprichst ja gar nicht über Gefühle oder sag doch mal, du bist immer so, man kommt gar nicht an dich ran, bla bla bla. Und das ist ja nicht aus bösem Willen. Ja? Das heißt, diese Angst, das Gegenüber zu enttäuschen, ist ja auch etwas, was einen verunsichert sein lässt. Und dann hat man gar nicht mehr erst Lust, es überhaupt zu probieren, weil man denkt, man kann das ja eh nicht. Hm. Die anderen können das eh besser. Die sind alle so eloquent und so gefühlig und so, ja, und fühlen sich dann halt unwohl. Und da ist es mit Sicherheit auch eine Übungsfrage, damit diese Menschen erleben, ah, ich brauche ja vielleicht einfach nur mal nachfragen. Und so schlimm ist es gar nicht, wenn ich dann da bleibe. Ja, und vielleicht ist es einfach beim dritten Mal, fühle ich mich vielleicht auch schon ein bisschen weniger unwohl als beim ersten Mal und so weiter.
Ist denn Liebe auch ein Gefühl? Also können Menschen lieben, die nicht an ihre Gefühle rankommen oder sie vielleicht gar nicht haben?
Also, das ist ja auch eine soziologische Frage, ne, was wir überhaupt unter romantischer Liebe und so weiter verstehen. Gefühlsblinde Menschen können lieben. Und wer weiß auch schon, ob sie auf die gleiche Art lieben, wie ich es tue. Hm. Das letztlich weiß das niemand von dem anderen, wie er liebt. Die lieben mit Sicherheit auf ihre eigene Weise, aber vielleicht lieben auch Frauen unterschiedlich als Männer oder Blondhaarige anders als Brünette oder wie auch immer. Ja? Gefühlsblinde Menschen haben beispielsweise ein häufig, das ist immer, ne, diese Pauschalaussagen mit Vorsicht zu genießen, aber sowas wie Loyalität ist beispielsweise ein Faktor, der aus unterschiedlichen Gründen stärker ausgeprägt sein kann bei einem gefühlsblinden Menschen als bei einem nicht gefühlsblinden Menschen. Weil bei einem nicht gefühlsblinden Menschen, da kommen emotionale Schwankungen, da kommen Zweifel, da kommen Visionen der eigenen Zukunft in einer alternativen Lebensrealität. Das sind alles Sachen, die beschäftigen gefühlsblinden Menschen vielleicht weniger. Deshalb kann der vielleicht einfach durch seine Persönlichkeit loyaler sein, treuer sein, beständiger sein. Das sind ja alles fabelhafte Bedingungen für eine Beziehung.
Spannend. Ich muss dauernd spannend sagen, weil ich es wirklich so unglaublich spannend finde, das ganze Thema, das einfach so in meinem Leben an mir vorbeigerauscht ist. Aber natürlich versteht man ganz viele Dinge anders, weil jeder, glaube ich, wirklich jeder, der das hört, denkt so, oh, ich kenne jemanden. Und das erklärt einem so viele Dinge. Und es ist ja auch so dieses Nicht-Können und Nicht-Wollen. Das sind so zwei so unterschiedliche Dinge. Und vielleicht kann man da auch nochmal ganz anders drauf gucken, wenn zum Beispiel der Partner, der Vater, die Mutter, die Schwiegermutter, wer auch immer, das vielleicht nicht so schafft, die Gefühle so auszudrücken, wie man das jetzt gerne hätte von diesen Menschen.
Genau.
Das finde ich irgendwie auch was ganz Bezauberndes, sich damit auseinanderzusetzen und damit so mehr ins Verstehen zu kommen, was ja auch irgendwie die Liebe größer macht. Und,
absolut.
Deswegen finde ich das gerade so ein schönes Thema. Eine ganz praktische Frage habe ich mal noch. Wenn Partner gemeinsam Kinder großziehen und einer von den beiden ist gefühlsblind, dann passieren ja bestimmt einige Situationen, in denen der andere so denkt, boah, Schatz, das ist nicht adäquat, wie du darauf reagierst, dass das Kind jetzt weinend zu dir kommt oder so. So ein Blödsinn wie Indianer kennen keinen Schmerz. Ne? Also wenn man sowas mitkriegt, wie reagiert man da am besten drauf als Partner oder als Partnerin, wenn der andere Elternpart nicht so mit dem Kind umgeht, emotional, wie man sich das wünscht? Schwierig, also, ne?
Ich glaube, das sollte, ich weiß es nicht. Ich in meiner Ehe, wir haben das jetzt nicht irgendwann mal vertraglich festgehalten, aber wir haben ein paar Situationen gehabt, wo wir dann danach, im Nachgang besprochen haben, mehr oder weniger, dass wir es eigentlich richtiger finden für uns selbst, aber auch dem Kind gegenüber, wenn wir uns vor dem Kind nicht in den Rücken fallen gegenseitig. Wenn es nicht absolut dringlich empfunden wird. Also wenn ich als Beispiel, wenn ich jetzt sehe, dass mein Mann mein Kind schlägt, würde ich dem selbstverständlich in den Rücken fallen, indem ich das unterbinde. So, ne? So, dass wenn es sozusagen irgendein Extrem erreicht, okay, aber wenn es sozusagen um solche Nuancen geht von Erziehungsstil, dann, aber ich würde sagen, das muss das Paar unter sich besprechen, ob jeder beim anderen eingreifen darf, was ja okay ist, wenn beide das machen, kann man sich ja darauf einigen. Oder ob man sagt, hier, ich hab meine Art, mit den Kindern umzugehen, du hast deine Art. Wir einigen uns auf grobe Richtlinien, ja, das sollte man ja. Und wenn dir was nicht passt, dann kannst du das später unter vier Augen mit mir besprechen.
Ja.
Das ist die Variante, die ich wählen würde.
Mhm.
Also ich glaube, wenn es nicht an ein Extrem stoßen würde, würde ich, glaube ich, meinen Partner machen lassen auf seine Weise. Aber ich denke, das würde meinen Partner kränken, wenn ich da dazwischen grätsche. Und es würde, glaube ich, aber auch die Beziehung zwischen dem Kind und meinem Partner schaden, wenn ich da dazwischen grätsche. Weil mein Kind dann erlebt, meine Mama vertraut dem nicht, wie Papa mit mir umgeht oder kritisiert das irgendwie oder so. Das verunsichert vielleicht auch das Kind in seinem Vertrauen, was es vielleicht tatsächlich ja hat in den Vater. Also ich würde das dann, glaube ich, eher im Nachgang thematisieren und sagen, hier, du hast dies und jenes gemacht, als das Kind hier weinend ankam. Ich fand das irgendwie total doof. Ich könnte mir vorstellen, unser Kind hat sich da so und so gefühlt. So, sag mal, wie du das siehst.
Mhm. Ja, finde ich einen guten Hinweis, ja. In den Rücken fallen vor dem Kind ist ja sowieso immer so eine ganz unangenehme Sache. Gibt es wahrscheinlich in jeder Familie mal einer fehlenden Impulskontrolle heraus. Aber da eine gute Lösung für den Alltag zu finden, ist wahrscheinlich, je unterschiedlicher man ist, desto wichtiger wahrscheinlich. Ist es denn so, gerade diese, wenn wir gerade über Impulskontrolle sprechen, ist es so, dass die auch eher gestört ist, wenn man weniger Gefühle fühlt, oder ist die eigentlich eher sehr, sind die sehr, sehr faktisch und ganz, ganz nah an so einem, an ihrem Zen?
Ja, da muss man wahrscheinlich jetzt kurz nochmal einwerfen. Das ist jetzt zwar schon ein zu fortgeschrittener Stunde, aber trotzdem wahrscheinlich wichtig, dass man grob von zwei unterschiedlichen Typen von Alexithymie ausgeht.
Mhm.
Weil die sich nämlich dahingehend deutlich unterscheiden. Also das ist mit Sicherheit auch nicht das Ende der Forschungsfahnenstange. Aber im Moment geht man erstmal von zwei unterschiedlichen Subtypen aus.
Mhm.
Und zwar dem einen, bei dem im inneren Erleben tatsächlich weniger Regungen zu erkennen sind. Und dementsprechend äußert der eben auch weniger emotionalen Ausdruck. Das heißt, das Innere und das Äußere ist kongruent. Ja? Der empfindet weniger, also das ist in beispielsweise MRT-Messungen gezeigt worden, ne? Dass da die neuronalen, neurophysiologischen Aktivitäten niedriger sind als bei nicht gefühlsblinden Menschen. Und dementsprechend äußert er eben auch weniger. So, das ist der eine Typus. Der andere Typus ist der, wo die inneren Prozesse ähnlich aktiv und ähnlich hoch und runter gehen wie bei jemandem, der nicht gefühlsblind ist. Also nicht nur ähnlich, sondern gleich, würde man sagen. Gleich hohe Schwankungen, gleich hohe Ausschläge in Reaktion auf emotionale Eindrücke, ja, emotionalen Input. Und trotzdem ist der Ausdruck niedriger, also weniger Mimik, Gestik, sprechen über Gefühle, erkennen beim anderen Film und so weiter und so weiter. All diese Faktoren. Das heißt, es ist da nicht kongruent zwischen innen und außen. Das ist der Typus, der auch eher dazu neigt, mal eine psychische Erkrankung zu erleiden. Erklärt man sich jetzt erstmal so ganz, ganz laienhaft ausgedrückt durch diese Inkongruenz. Ja? Wenn ich eigentlich empfinde, Dinge innerlich empfinde, die aber nicht benennen kann, verstehen kann, ausdrücken kann, daraufhin handeln kann, dann kann mich das eben krank machen.
Kann das auch wütend machen? Also dass gefühlsblinde Menschen einfach dann nur Wut kennen, aber gar nichts anderes? Ich dachte gerade so an Kinder. Bei denen ist es ja auch oft so, die können es auch nicht benennen und dann werden sie sauer und fangen an zu beißen und um sich zu schlagen.
Mhm. Würde ich eher nicht sagen.
Mhm.
Also Gefühlsblindheit ist eigentlich eher was dann alle Emotionen betrifft. Wenn ich jemanden habe, der ständig wütend ist, also jetzt, ich spreche jetzt nicht von einem Kind, ja, von einem Erwachsenen.
Ja.
Wenn ich jemanden habe, einen Erwachsenen, der in meinen Augen an Stellen wütend ist, wo eigentlich Wut nicht die richtige Wahl ist, dann ist das wahrscheinlich eher so ein Fall von Überlagerung, also dass er einfach Wut empfindet an Stellen, wo eigentlich aber andere Gefühle drunter liegen. Das gibt's ja auch, ne? Das sind sekundäre Gefühle, nennt man das, ne? Wenn sich das eine über das andere drüber legt, weil wir beispielsweise mit diesem einen Gefühl gute Erfahrungen gemacht haben, gute Ziele erreicht haben, weil wir damit viel Übung haben, weil uns das so beigebracht worden ist, weil uns das als positiv beigebracht worden ist und weil uns das unserem Selbstbild entspricht, weil das den kulturellen Erforderungen, den soziologischen Erforderungen, bla 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 bla. Das heißt, es gibt natürlich diesen Fall, dass beispielsweise Männer wütend sind, obwohl sie eigentlich irgendwo traurig sind.
Um das zu verbergen sozusagen.
Ja, nicht bewusst.
Ne? Vor sich selbst aber, eigentlich. Ne?
Ja. Ja, sozusagen, genau. Mhm. Also natürlich betrifft das auch Frauen, ja, aber sozusagen prototypisch ist es dann eben der Mann, der Wut zeigt, obwohl irgendwo eigentlich eine Verletzung vorliegt. Mhm. Und prototypisch, ganz pauschal, ist es so, dass die Frau beispielsweise weint, also Traurigkeit zeigt, obwohl sie eigentlich auf den Tisch schauen will. So, ne?
Ja.
Genau, das sind aber nicht Gefühlsblindheit.
Mhm. Okay, also das sind dann ganz andere Probleme, die dahinter stecken, aber das würde man nicht als gefühlsblind sagen. Okay.
Ja.
Also das heißt, es sind eher monotone Menschen, also gefühlsmäßig monoton. Wie, ab welchem Alter kann man das überhaupt messen? Also, weil Kinder sind ja, wahrscheinlich kommen sie ja, wie Sie auch sagten, eigentlich gefühlsblind auf die Welt, dann müssen sie das lernen. Ab welchem Alter ist so ein Punkt, an dem sagt man, jetzt müsste das eigentlich so ausgeprägt sein, dass wir da messen könnten?
Gute Frage. Da würde ich eigentlich am ehesten noch mal nachlesen wollen.
Mhm.
Ich würde jetzt sagen, die Persönlichkeitsängste gibt es bestimmt, kann man, wenn man das einmal googelt, kriegt man bestimmt sofort eine Antwort. Müsste man gucken, wann man genau so davon ausgeht, wann die Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen ist.
Ja.
Das ist mit Sicherheit, ich würde jetzt mal denken, nicht bis 20. Aber das ist jetzt ziemlich aus dem Ärmel geschüttelt.
Da ich glaube, es ist ein guter Ärmel, weil man wirklich auch ja sagt, dass man zum Beispiel psychische Störungen oft bei Teenagern gar nicht so richtig diagnostizieren kann, weil Teenager sich ganz oft so benehmen oder auch so denken, fühlen und so weiter, als hätten sie eine psychische Erkrankung, die sie gar nicht haben, weil einfach das Gehirn gerade so im Umbau ist, dass da ganz viel sich verirrt an Gedanken. Und das fand ich auch richtig interessant. Aber ja, okay, also nicht vor 20, würden Sie sagen, aber unter Vorbehalt. Ne?
Unter Vorbehalt, dadurch, dass ich ja nicht mit Kindern arbeite, hat sich bei mir noch nie diese Frage gestellt. Aber das ist, also müsste man gucken, wann man davon ausgeht, dass die Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen ist. Ich denke jetzt einfach mal, dass das irgendwann in den 20ern, denke ich mal, dann der Fall ist.
Mhm. Also, wir fassen nochmal zusammen. Gefühlsblindheit gibt es zwei Arten. Einmal die Menschen, die eigentlich Gefühle haben und sie fühlen, aber nicht ausdrücken können. Dann die Menschen, die gar nicht so wahnsinnig viel fühlen und somit auch nichts ausdrücken können. Und wahrscheinlich sind es genetische Expositionen, aber halt auch Erziehung, die dahin führt, ob ich das ausdrücken kann oder nicht. Super cooles Thema. Ich könnte noch 100 Jahre darüber nachdenken und sprechen. Das Gute ist, Sie haben ein Buch geschrieben. Also für alle, denen es jetzt so geht wie mir, die sagen, oh, cool und krass, die können das nochmal nachlesen. Das Buch heißt Fühlen lernen, ist von Dr. Carlotta Welding. Und vielen, vielen Dank für dieses super interessante Gespräch.
Ja, total gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Links und Infos und auch Infos zu Dr. Carlotta Welding findet ihr in den Shownotes. Wer tiefer einsteigen will ins Thema, nochmal, dem sei das Buch Fühlen lernen ans Herz gelegt. In dem Buch geht es nicht nur um Gefühlsblindheit, sondern auch ganz allgemein ums Fühlen und ums Fühlen lernen. Also für Eltern, aber auch für alle Erwachsenen, die sich da weiterentwickeln wollen. Richtig spannend. Bei uns geht es dann am nächsten Donnerstag zusammen mit Elke weiter und bei Kritik, Fragen oder Themenwünschen schreibt uns wie immer gerne an podcast@eltern.de. Bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen und alles Liebe aus Hamburg.